Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Jahrzehntelang nannte man ihn den König des B-Movies. Nun ist vergangene Woche der Independent-Regisseur und Produzent Roger Corman im Alter von 98 Jahren gestorben. Bei unglaublich vielen Filmen, fast 500, war er als Regisseur, Autor, Produzent oder Schauspieler beteiligt, mit sensationellen Trash-Titeln wie Attack of the Carb Monsters, The West Woman oder mein Favorit Bloody Mama. Dazu kommt sein Zyklus von Edgar Allan Poe-Verfilmungen, also kurzum, Corman war einer der produktivsten und buntesten Künstler Hollywoods. Und über sein Vermächtnis spreche ich jetzt mit Kultur- und Filmjournalistin Jenny Zilka. Ich habe es gerade schon gesagt, es waren viele, viele, wahnsinnig viele Filme. Das zeigt auch sein Spektrum von Trash bis Grusel. Aber nochmal in deinen Worten, was war das Besondere an Carmen?
Ja, da gab es mehrere Besonderheiten. Zunächst natürlich klar die Produktivität. Also er hat sich ja selber nach so einem Ingenieurstudium in den 50ern über ganz viele verschiedene Filmjobs richtig auf eigene Kappe in diese Filmwelt reingefuchst. Also hat 54 sein erstes Skript geschrieben, natürlich ein Horrorfilm, und dann eben angefangen, diese Genrefilme zu produzieren mit seiner Firma AIP, also American International Pictures, und zwar am laufenden Band. Also low, low budget, ganz kurze Produktionszeiten. Der hat mal gesagt, so 15 Tage höchstens, das ist also seine Regel, egal was und mit wem. Und diese Filme aus den 50ern bis 70ern, also so Titeln, wir haben ja gerade schon ein paar gehört, Swamp Women, The Beast with a Million Eyes, Creature from the Haunted Sea. Das Besondere an denen war, dass bei denen teilweise wirklich zuerst der Titel vorhanden war und dann, man erst dann so ein Drehbuch dazu geschrieben hat. Also da ging es natürlich dann um das Bild im Titel, das einen sofort konkret gruseln oder schockieren oder ansprechen sollte. Mhm. Und besonders war auch noch, dass seine Filme trotz dieses sehr niedrigen Budgets unheimlich gut aussahen. Er hat zum Beispiel ganz lange mit Floyd Crosby als DOP, also als Kameramann gearbeitet, der unter anderem solche tollen großen Filme wie High Noon gemacht hat oder den letzten Murnau-Film. Und das war jemand, der Commons Arbeitsweise sehr zu Pass kam, weil er eben schnell und total präzise und trotzdem auf sehr hohem Niveau oder visuellem Niveau arbeiten konnte. Denn wie gesagt, Geld gab es für ihn nicht, also auch keine Zeit, man musste schnell sein. Und er hat auch noch vielleicht als Trick immer, also oft mit den gleichen, ihm bekannten, verlässlichen Menschen zusammengearbeitet. Und das dann dadurch ergab sich dann eben so eine fast fließbandartige Produktion.
Und im Kontext des üblichen Filmkanons, also wie ernst wurde er mit seinen Arbeiten da genommen?
Also ich nehme ihn sehr ernst und ich glaube, das machen auch sehr viele. Irgendwie lassen sich ja sowieso fast eigentlich alle Filmgeschichten unter irgendein Genre, wenn man so möchte, unterordnen. Ne? Also auch ein Liebesfilm ist ja im Prinzip ein Genre oder ein Action oder Thriller sowieso. Und auch die klassischen Genrefilme wie Horror oder Vampir oder Science-Fiction-Werke sind ja, finde ich, ein enorm wichtiger Teil der Filmgeschichte. Und einfach, weil sie oft sehr, sehr gute und treffende Allegorien auf gesellschaftliche Zustände sind. Also die sind ja nicht unbedingt flach oder in Gänsefüßchen reine Unterhaltung. Bei Cormans Filmen, da ging es natürlich schon viel um Unterhaltung. Da waren die Figuren oft etwas eindimensional geschrieben. Aber viele seiner Werke waren eben auch als Parodien gemeint. Und zum Beispiel die rein visuelle Ebene von seinen Edgar Allan Poe-Verfilmungen mit Vincent Price, also zum Beispiel der Untergang des Hauses Usher von 1960, das war ein großer Hit, da ist die Qualität der ursprünglichen Idee von dieser Poe-Ursprungsgeschichte noch drin. Also auch wenn Corman bei diesen Filmen oft viel dazu erfunden musste, weil die Poe-Geschichten eben wirklich kurz sind. Mhm. Aber trotzdem ist das ein wichtiger der ersten großen Gothic-Horrorfilme. Und der ist auch sehr poetisch, hat viel vom klassischen Film Noir, also viel Schatten im Bild, sehr düstere und sehr abgründige Charaktere und ambivalente Charaktere. Ja, war alles überhaupt nicht doof, finde ich, und eben auch sehr erfolgreich an der Kinokasse.
Und gleichzeitig waren seine Werke trashig, günstig, es gab Schlägereien, Monster und Sex. Wenn wir in die Gegenwart schauen, wie zeitgemäß ist ein solches Kino überhaupt noch?
Also wenn ich mal sehe, wie prügel- oder gewaltstark heutige Blockbuster oft sind, dann zeigt sich ja zumindest immer noch, dass man gute Monster oder gute Fantasy, das lassen wir uns durchaus immer noch gerne erzählen, egal mit welchem Budget. Und was den Sex betrifft, ja, einerseits gab es gerade zwischen den 60ern und Ende der 80er viel Nacktheit in seinen Filmen. Er selbst hat aber mal gesagt, er nutzte zwar Nacktheit sozusagen als Element, um den Film zu verkaufen, also weibliche Nacktheit, aber eigentlich käme kaum wirklicher Sex vor. Und man muss auch mal sagen, dass er tatsächlich erstens auch seine sogenannten Exploitation-Filme wirklich interessante weibliche Figuren eingeschrieben hat. Die waren oft sehr selbstermächtigt und haben sich immerhin mit eigener Kraft aus diesen ganzen misslichen Situationen befreit, anstatt befreit zu werden. Also die waren aktiv. Das war damals ja durchaus ungewöhnlich bei Heldinnen. Und er hat auch wirklich Regisseurinnen gefördert, also Stephanie Rothman zum Beispiel oder Amy Holden Jones, die dann später eine wirklich große, erfolgreiche Produzentin wurde. Also auch das zeugt zumindest so ein bisschen von einer feministischen Gesinnung, hoffe ich.
Da wollte ich gerade noch mal einsetzen, genau. Er hat auch SchauspielerInnen und RegisseurInnen gefördert, ihre Karrieren vorangetrieben. Fällt dir da noch wer ein?
Ja, also eigentlich jeder, den man jetzt kennt, hat bei ihm was gelernt. Also James Cameron hat mal gesagt, I trained at the Roger Corman Film School, und meinte damit, er hat einfach mit ihm gearbeitet. Er hat ganz stark natürlich Jack Nicholsons Karriere ins Laufen gebracht, weil er damals diesen Film The Trip, diesen unfassbaren Drogentrip, quasi aus Jack Nicholson rausgeholt hat. Er wusste, der hat Drogenerfahrung und hat dann das Buch geschrieben, Nicholson, hat dann auch die Hauptrolle gespielt. Er hat Martin Scorseses zweiten Film Boxcar Bertha produziert, Coppola, Bogdanovich, Jonathan Damme, Nicolas Roeg war Kameramann bei ihm. Also im Prinzip hat er wirklich die allermeisten großen klassischen Hollywood-Regisseure und ein paar auch Regisseurinnen gefördert oder entdeckt oder irgendwie mit denen gearbeitet.
Und für alle, die noch keinen Corman-Film gesehen haben, welche sollte man sich unbedingt anschauen?
Ja, von diesen vielen, vielen ist natürlich schwierig. Ich mochte The Trip immer sehr gern, weil es wirklich ein toller Trip ist und weil es wirklich eine absolute bunte und schöne psychedelische Erfahrung ist. Er hat ja auch The Little Shop of Horrors, diesen ersten von 1960 gemacht. Er hat das Buch geschrieben zu diesem tollen Film über Menschen, die über Blumen, die einen auffressen. Also ne, dieser ganz hübscher Film. Und auf jeden Fall Edgar Allan Poe, Haus Usher, finde ich, ist immer wieder ein totales Erlebnis, würde ich immer empfehlen.
The Trip notiert, Haus Usher auch. Also Jenny Zilker, unsere Kultur- und Filmjournalistin über den König des B-Movies, Roger Corman, ist vergangene Woche im Alter von 98 Jahren gestorben. Ich danke dir fürs Gedenken.
Gerne.